Herzlich willkommen zum Hook & Slice Golf Podcast Nummer 028. Heute habe ich wieder Gäste eingeladen und es geht um den DGV und speziell um das Image-Video, was der DGV 2017 veröffentlicht hat. Und zu meinen Gästen, und da freue ich mich besonders, dass es diesmal eine Crossover-Podcast-Folge sein wird. Das heißt, es podcastet noch jemand mit, der das dann auch auf seinem Kanal veröffentlichen wird. Und das ist der Stefan. Hallo Stefan.
Hallöchen Mario.
Ja, stellst du dich mal kurz vor. Du bist sozusagen das erste Mal hier in der Runde.
Ich bin das erste Mal in der Runde, ja.
Zumindest in meiner Runde.
Nee, auch grundsätzlich. Also ich habe ja meinen eigenen Podcast, wo ich halt alleine vor mich hinrede. Und ansonsten zu meiner Person. Ich bin 51, spiele seit 2012 Golf und blogge nebenbei auf golfsport.news. Da geht es um alle möglichen Themen rund um den Golfsport. Und seit Anfang des Jahres habe ich einen Podcast auch auf der Seite. Jo, das ist eigentlich alles so zu mir, kurz und schmerzlos.
Ja, das reicht auch. Und deine Linkadresse zum Podcast, den schmeiße ich bei mir noch mit in die Shownotes. Also alle, die nachher dann mal zu dir rüberspringen wollen, in die Shownotes lesen und da ist der Link drin. Wer noch neu in der Runde ist, oder hat man dich schon mal, Jörg?
Nee, mich hat man noch nicht. Ich bin bis jetzt immer passiver Zuhörer gewesen.
Ah, passiver Zuhörer. Ja, Jörg, ebenfalls Gruß nach Berlin. Hallo und stell dich mal kurz vor.
Ja, Jörg bin 42. Wie gesagt, bin aus Berlin. Spiele seit 2013 war das Crossgolf. Darüber kennen wir uns dann ja auch in der Elster. Bin übers Crossgolf dann so langsam auch zum Platzgolfer geworden und ja, seitdem begeisternd dabei und ja.
Ja, super. Also
Schläger nicht mehr losgelassen, wie ich immer so schön sage.
Ja, wie ich auch immer behaupte und das immer abgestritten wird, Crossgolf ist ein idealer Einstieg für richtiges Platzgolf oder für Platzgolf allgemein. Das glauben die meisten nicht, dass viele von den Crossgolfern nebenbei auch Platzgolf spielen. Das nur mal so am Rande. Thema heute. Wir haben im Internet, diesem großen Moloch, das Image-Video des DGV präsentiert bekommen. Und das ist heute unser Thema. Und dieses Image-Video hat ein Golfblogger schon mal auseinandergenommen von spieltgolf.de, der Rüdiger. Und das möchten wir heute sozusagen für uns mal ein bisschen durchsprechen. Rüdiger hat das aus Zyniker-Sicht beschrieben und wir wollen ja sozusagen dieses Video oder seinen Rant mal ein bisschen auseinandernehmen. Ist das wirklich so? Ist unser Empfinden so, wie Rüdiger das schreibt, oder ist das ein bisschen überspitzt, oder ist das noch schlechter, als Rüdiger sich das vorstellen kann?
Wir haben gut formuliert.
Ja, dieses grandiose Video werde ich in den Shownotes auch noch mit verlinken. Und es hat bisher 1535 Aufrufe. Also sensationelle Annahme des Videos. Und die Nicht-Golfer und Golfer reißen sich wirklich drum, dieses Video zu sehen. Muss ich jetzt mal so sagen. Sieht man da auch, ab wann das eingestellt wurde?
Ich glaube im Mai.
26. Man, Mai. Ja. Ach doch, sensationelle Zugriffszahlen. Also
ja.
Das ist, ja, da träume ich von mit meinem Podcast. So, wo fangen wir denn an? Fangen wir mit, ich lese mal kurz vor, was Rüdiger sozusagen zum Eingang geschrieben hat. Etwas Vogelzwitschern, ein Baum im Gegenlicht, Musik voller Pathos und eine tragende Stimme im Off. Ja, so fängt das Video halt an. Lass mich mal kurz springen. Ja, und dann kommt auch die Stimme, die dann anfängt zu sprechen. Irgendwann fängt es an. Dabei sein. Es zu fühlen, zu begreifen. Die eigene Erfahrung ist der beste, ja der einzige Weg zu erkennen, was Golf wirklich bedeutet. So, und das nehme ich mal gleich als Frage. Passt das eurer Meinung nach, was der DGV dort als Text gegeben hat?
Also die Frage ist ja grundsätzlich, für wem das Video ist.
Ja, das hat der DGV nicht dazu geschrieben.
Ja, also ich sag mal aus meiner Sicht für uns Golfer, die dem Virus schon erlegen sind, würde es zum größten Teil passen. Aber wenn ich diesen Sport nicht betreiben würde, würde ich denken, okay, jetzt kommt ein schöner Schinken. Aber ob das mit Action und Golf und so zu tun hat, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also, wie gesagt, man müsste echt mal wissen, für wen dieses Video ist.
Ja, ich sag mal, zumindest was am Anfang, was ja am Anfang steht, dieser eine Moment und das ist ja zumindest das, ich hoffe, dass sie das versucht haben, damit zu beschreiben, dass das steht auch da irgendwie so drin, diesen Schläger in die Hand zu nehmen und dann das zu fühlen. Das ist ja zumindest das, was ja dann viele wirklich zum Golfen verleitet zu bleiben oder dann halt die Schläger wirklich zu sagen, das ist nichts und wegzuschmeißen. Also entweder man fängt halt an und ist irgendwo infiziert oder halt nicht. Also die Beschreibung zumindest passt ja so halbwegs. Aber ja, es ist halt für Nicht-Golfer, ich sag mal, finde ich relativ emotionslos, so anzufangen. So, ich weiß nicht, ob man halt wirklich damit nicht Golfer auf den Golfplatz kriegt oder zu einem Schnupperkurs oder ich meine, diese Beschreibung der Emotionen dann, ja, das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, weil es bei mir so ähnlich war. Man fängt mal an, vorher hat man gedacht, um Gottes Willen, was Golf spielen, was für Rentner. Und dann hat man irgendwann selber mal einen Schläger in Hand genommen und es macht dann doch Spaß. Aber wenn ich jetzt als Nicht-Golfer, also mir hat es geholfen, mit Golf anzufangen, dass ich einen Schläger in die Hand genommen habe. Wenn ich nur das Video gesehen hätte, wäre ich garantiert nicht zu meinem nächsten Golfclub irgendwo gerannt und habe gesagt, ich will das jetzt mal ausprobieren. Also dafür hat es definitiv nicht geholfen.
Da gebe ich dir recht.
Ja, also es passt auch so ziemlich mit meiner Erfahrung. Also ich habe ja in Schottland angefangen mit Golfspielen, nicht in Deutschland. Und da sind halt, da gibt's nicht diese Zugangsbeschränkung, wie es hier halt ist. Ich bin einfach hin, habe gesagt, ich würde gerne eine Runde Golf spielen. Die haben mir gefragt, Schläger, Leihen, ja, Bälle, zack, Tasche. Und schon konnte ich loslegen. Und das auch nur, weil ich keinen Bock hatte, mir noch ein Castle anzugucken oder sowas, sondern einfach mal, lass uns mal was anderes machen. Und um mich war es geschehen, als der Ball das erste Mal geflogen ist. Also dieses Pling, wenn der Schläger den Ball trifft und der Ball sensationelle 4,82 Meter geflogen ist.
Jawohl. Das erste Mal Sweet Spot treffen, vergisst man nie.
Ja, und ab diesem Moment wusste ich, geil, das will ich nochmal haben. Möglichst über 6,94 Meter. Ja, also wirklich, ich habe erst da gestanden und habe da so viel Luft weggeschaufelt, dass da schon ein Vakuum war, ehe ich den Ball das erste Mal getroffen habe. Und dieses Gefühl stimmt schon. Also ich meine, der Satz ist nicht ganz falsch. Aber um jetzt jemanden zu begeistern, nee,
der ist dazu da, um das zu vermitteln, für die Leute, die schon mal einen Schläger in der Hand hatten. Also bei mir war es ähnlich. Meine Freundin hat mich mit auf die Driving Range genommen. Die hat vorher schon ein bisschen gespielt und gleiche Situation. Vorher mit Golf 0 am Hut. Und mir ging es genauso wie dir. Dann irgendwann mal den Ball getroffen, nachdem man dann irgendwie gefühlt dreimal den Arm ausgekugelt hat. Und dann war es passiert. Aber das ist ja sozusagen der zweite Schritt. Und der erste Schritt, die Leute erstmal auf den Platz zu bekommen. Mario, bei dir war es ein Zufall?
Ja.
Bei mir war es eine andere Person? Ja, also. Aber jetzt jemanden, der sozusagen auch im Freundeskreis keinen Golfer hat, der den dann sozusagen mitschleift, weiß ich nicht, ob das Video mich da vom Sofa ziehen würde.
Also als Fazit muss ich sagen, nehme ich nicht. Also ich finde es ziemlich träge, altbacken. Also es ist ein wirklich schönes Video. Also die Bilder sind echt schön. Aber ich empfinde im Grunde genommen nichts, wenn ich das Video sehe. Also ich kenne Videos aus den USA, also Image-Videos, wo sie sozusagen zeigen, wie man Golf auch erleben kann. Und die begeistern mich viel, viel mehr. Also, ja, gut. Aber wir reden ja über das DGV-Video. Also, ihr sagt schon mal, der Anfang, ja, verleitet eher zum Wegschalten.
Ja. Etwas gediegen, so wie der Golfsport halt das Image halt hat.
So, also, passt das dann, halt so, genau. Image ist was für alte Leute und teuer, ja, also für Reiche. Und wenn ich den Anfang von dem Video sehe und ich bin kein Golfer, sage ich, genau, passt zu dem, was ich vom Golfsport halte. Gediegen, nur was für besondere Leute. So fängt das Video für mich an.
Und damit lockt man schon mal die nächsten 100.000 Leute zum Golfsport.
Also wenn die Zielgruppe nicht Golfer waren, dann ist das definitiv vorbeigeschossen. Weil
ja. Die geht zum Tischtennis, definitiv.
Ja. Lass mich mal kurz weiter, denn das Video geht ja weiter. Und zwar, in diesem Spiel geht es um Beständigkeit und Tradition, aber auch um Kreativität und Mut. Die mehr als 800 Golfclubs des Deutschen Golfverbandes sind da, um all das zu bewahren, aber auch weiterzuentwickeln. Wir glauben an den Spirit of the Game, sind aber auch bereit, neue Wege zu gehen. So, ach so, warte, wir öffnen das Spiel für die, die es wertschätzen. Lassen wir es mal den Absatz. Also, Rüdiger hat da an der Stelle ordentlich abgeruntet. Gut, machen wir mal, in diesem Stil geht es um Beständigkeit und Tradition.
Wem interessiert das?
Nur die Golfer. Und zwar okay. die Altgediegenen.
Genau.
Ne, übersetzen kann man Beständigkeit und Tradition, Beständigkeit nicht zu verändern. Es soll so bleiben, wie es ist.
Genau.
Und
Tradition und Tradition sind für mich dazu da, um sie zu brechen.
Ja, aber die Älteren, also gut, wir sind jetzt alle schon das ältere Semester, wir können schon bei den Jungsenioren spielen. Ich sag mal, bei denen, ich habe vor 20 Jahren angefangen mit Golfen. Und die Tradition damals war grundverschieden zu dem, was ich momentan im Golfsport erleben kann. Da ging es wirklich drum, du hast das falsche Auto, du kannst hier nicht. Du hast die falschen Klamotten, du kannst hier nicht. Und auch was Platzreife betrifft, ich kannte das von Großbritannien halt nicht. Da gehst du halt hin auf den Platz, als wenn du nicht gerade im Privatclub bist, fragst, ob du spielen kannst. Und wenn die sagen, geht okay, dann bezahlst du und spielst. Und die Tradition in Deutschland ist halt so, du musst erstmal die Platzreife machen und momentan geht ja gerade auf Facebook wieder eine heiße Diskussion, wo jemand in dem alten Club, Stefan, die Platzreife gemacht hat. Ich sag's nicht weiter. Und wo sich über die Platzreife und dass man eine Platzreife ja wenigstens in 2 Monaten machen muss und bla bla bla. Diese Tradition der Platzreife ist doch ein ziemliches selbstgemachtes Ding. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo es um Beständigkeit geht. Wir selektieren erstmal vor, schaffen uns eine Möglichkeit, sozusagen erstmal zu prüfen, ob die denn überhaupt spielen können oder wollen oder dürfen. Und dann ist die Platzreife ja noch so inkonsistent, dass jeder Club selber entscheiden kann, ob ich jemanden mit einer Platzreife von Club B bei mir spielen lassen darf. Also.
Ja, also über das Thema Platzreife, glaube ich, können wir 5 Stunden diskutieren.
Ja,
ich habe die Platzreife in diesem Club gemacht.
Also kannst du nicht spielen?
Nee, da lief das noch ein bisschen anders ab. Aber ich behaupte mal, egal ob ich eine Platzreife in 15 Stunden oder 150 Stunden mache, das Golfspielen lerne ich beim Golfspielen. Und zwar mit den Leuten, die Golf spielen können. Und also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt einfach die ersten Turniere mit Leuten zu spielen. Ich mit Handicap 54, die mit Handicap, weiß ich nicht, 15, 20. mit dem Bewusstsein, da ist halt ein, ja.
In Neuer,
Rabbit, den nehmen wir mal Rabbit mit. Am Start, genauer, ein Neuer am Start. Und mir zu sagen, okay, pass mal auf, das und das geht so nicht. Ja, und du lernst im Endeffekt, ob es Regeln sind, ob das das Verhalten ist. Das lernst du auf dem Golfplatz, ja, und nicht mit einer Platzreife. Also da kannst du ganz grobes Werkzeug, aber nicht nicht wie man schwingt, beibringen. Sorry, also da muss man sagen, okay, ich muss erstmal ein Jahr lang Trainerstunden nehmen.
Also dieses Lernen auf dem Platz oder im Club ist eigentlich dieser britische Weg. Also ich wurde halt auch von Einheimischen sozusagen unter die Fittiche genommen, der mir gesagt hat, hier, das musst du so machen, das musst du so machen und ja.
Wobei ich das glaube, aber also auch gut funktioniert durchaus. Aber dann hat man ja quasi schon die Platzreife, man ist in einem Club drin, man spielt seine Turniere und dann ist man ja, also man kein Außenstehender mehr. Also dann gehört man ja im Anführungszeichen schon dazu und wie man die Erfahrung da auch gemacht, wenn man dann die ersten Turniere spielt oder einfach mal so hinfährt und an den Nachmittagen da Runden spielt mit anderen zusammen, vollkommen richtig, Stefan, da lernt man es dann und da wird man dann besser. Aber ich glaube, da sind eigentlich mittlerweile, also habe ich zumindest erlebt, alle Clubs relativ offen. Also da habe ich nie Probleme erlebt, dass ich da irgendwie von oben herab als Anfänger angeguckt worden ist oder als Crossgolfer, wenn man dann in den dass man sagt, dass man Crosscourt spielt, was die gesehen haben, ich kann vernünftig einen Ball von A nach B spielen, eher im Gegenteil. Da habe ich eigentlich, aber wie gesagt, man war ja dann kein, man kommt ja nicht als Anfänger auf den Platz, der mal Golf spielen will, sondern
ja.
Man ist ja dann schon drin und dann gibt's eigentlich die Probleme, finde ich, auch weniger.
Wobei ich eine klare Tendenz auch wieder in die andere Richtung sehe. Also als ich angefangen habe, war es noch so, dass bei Turnieren die Flights gemischt waren. Also du hattest immer ein Niedrig, ein Mittel und ein Hoch.
Genau.
So. Es gibt mittlerweile, ja, aber viele Clubs machen es anders. Die sortieren die Flights nach Handicap. Das heißt, die mit dem niedrigsten Handicap spielen ganz vorne und die mit dem höchsten ganz hinten. So, und das heißt, die Anfänger sind dann wieder unter sich. Und was dann Regelauslegung betrifft, wie gesagt, bei meinem ersten Turnier würde ich mal behaupten, wenn ich da alles so gemacht habe, wie ich hätte gedacht, dass es richtig ist, dann wäre wahrscheinlich, in 9 von 10 Fällen wäre was falsch gewesen. Also gut, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema und wir weichen ein bisschen vom Video ab.
Genau. Macht ja nichts, deswegen gibt's ja Podcast.
Gut. Naja, aber heißt ja Beständigkeit und Tradition, darüber wollte man. Aber ja. Ich sag mal, auch da gibt's ja Bewegung. Also wenn man jetzt hier, ich meine, durch die Crossgolfer kennt man jetzt ja auch diese, weiß nicht, ob Stefan dir das gesagt, diese 0711 Golfkuder in Stuttgart. Mhm.
Ja.
Das sind ja auch welche, die so ein bisschen, ich sag mal, das Image ein bisschen aufbrechen wollen und die Turniere ein bisschen anders gestalten wollen und ich sag mal, die Cross auf den Golfplätzen auch ein bisschen anders spielen wollen. Ich meine, Mario, wir in Elster war, spielen mit den Dessauern ein bisschen zusammen, also dürfen da ja auch als Crossgolfer auf dem Golfplatz spielen. Ich meine, es ist halt immer sehr golfplatzabhängig oder golfclubabhängig, die sich so vielleicht doch mal ein bisschen öffnen und damit vielleicht doch mal so ein bisschen brechen. Aber natürlich ist das sicherlich nicht in der Breite in Deutschland so. Aber zumindest sieht man ja gegenüber den Anfängern, ich sag mal, gut, ich bin jetzt erst seit 2013, 14 dabei. Von daher kann ich jetzt nicht weit zurückblicken, aber ich würde mal behaupten, das war vor 5 oder 10 Jahren garantiert noch nicht so.
Nee, definitiv nicht. Also ich muss auch sagen, in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Golf spiele, hat sich Golf schon geöffnet in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also hier in dem Video wird ja auch gesagt, in mehr als 800 Clubs des Deutschen Golfverbandes sind da, um all das zu bewahren. Und wenn Golf noch so wäre wie vor 20 Jahren, würde ich immer noch nicht auf dem Platz spielen. Definitiv nicht. Weil dieses Abschotten und wir sind wir und die anderen, das sind die anderen, das war nicht das, was ich in Großbritannien kennengelernt habe unter Golf. Also ich habe in Großbritannien Bauarbeiter mit, also wirklich welche mit, wie nennt sich das, die Arbeitsschutzschuhe mit Stiefel. Der stand mit einem Overall bekleckert in Arbeitsschutzstiefel auf dem Platz und hat Golf gespielt. Und das hat kein Schwein interessiert.
Okay.
Ja.
Ich sag mal, die Briten haben in der Richtung eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Tradition. Ja, also in Deutschland, wenn ich, kommt nachher noch mit
ja, aber auch
Kleiderordnung.
Das, wie gesagt,
das da, ist so, da wird an Traditionen sich festgeklammert. Da fragt man, wie lange gibt es die Tradition schon? Wie haben die denn früher vor 200 Jahren gespielt? Also manchmal finde ich die Diskussion um Tradition ein bisschen überzogen oder überspitzt.
Gut, oder? Ich finde, es ist ein traditionsreicher Sport. Hat jetzt nichts mit, ob nun Deutschland, England oder sonst wo. Und ich finde auch nicht schlecht, wenn man entsprechend Traditionen auch pflegt, wenn sie denn sinnvoll sind. Also wenn ich mir zum Beispiel Hickory Golf angucke, irgendwann werde ich es auch mal ausprobieren. Also sprich mit den ursprünglichen Schlägern mal versuchen, Golf zu spielen.
Ist easy, aber, kann ich dir sagen. Ich habe zwei Sätze hier. Ich spiele auch Hickory. Okay.
Gut. Aber ich weiß nicht, wenn man immer so auf den Traditionen umreitet. Also erstmal ist die Frage, was sind die deutschen Golftraditionen? Da sehe ich erstmal so richtig gar keine. Wenn, dann hätten wir uns ja irgendwelche Traditionen von irgendeinem anderen Land übernehmen oder ziehen müssen, also sprich Schottland, England. Und ich weiß nicht, also wenn ich einen jungen Menschen mit irgendwelchen Traditionen, also ich als über 50-Jähriger sag einem, weiß ich nicht, 18-Jährigen was von Traditionen, dann denkt er schon,
schon, okay, verloren.
Oh, schönes Ding. Und früher hatten wir einen Kaiser.
Ja.
Ja, aber nur mal als Beispiel, wie ich zum Platzgolf gekommen bin. Also das war ja auch jetzt nicht so, da hat sich zum Beispiel ein Golfclub hier in Berlin, also der jetzt mein Heimatclub ist, kann ich sagen, ja, Golfclub Marlow im Süden Berlin, die öffnen sich eigentlich da relativ gut. Die machen immer von Frühjahr bis Herbst mal Mittwoch so ein Scramble-Turnier, wo du als kompletter Nicht-Golfer von mir aus auch, wenn du auch eine Jeans an hast und wenn du ein T-Shirt an hast, ist es dann auch egal, wirst du auch nicht weggeschickt. Und dann gehst du halt mit einem 5er, 6er Flight über den Platz, wie gesagt, aus Scramble-Turnier und wird dann ein bisschen gegrillt und das war halt einfach eine super Atmosphäre und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja doch ganz locker. Und gut, mein Vorteil war, durch das Crossgolf, dass ich natürlich schon ein bisschen Golf spielen konnte und ich sag mal, die Bälle da halt, ich den Platz nicht umgepflügt habe, sondern halt die Bälle auch geflogen sind. Und dann kommt man halt ins Gespräch und dann geht man halt nochmal hin und irgendwann leckt man dann das Blut, dass Platzgolf halt doch irgendwie ganz gut ist. Also wäre da meine erste Erfahrung, denke ich mal, abgrenzender gewesen, würde ich wahrscheinlich heute noch keinen Platzgolf spielen. Also selber mal hinzugehen, hätte ich sicherlich auch nicht gemacht, aber ich wurde halt da auch mit einem Tipp bin ich da halt hingekommen, dass mich jemand da auch mitgenommen hat. Und finde ich, das ist ein sehr schöner Einstieg, wo man es mal probieren kann. Und also wo man halt einen Schläger in der Hand nehmen kann und es halt probieren kann. Ja, und ohne Platzreife. Und ich finde, das ist auch der einzigste Weg, wie man Leute damit irgendwie motivieren kann. Und wie gesagt, also diese Öffnung, ich weiß nicht, kenne jetzt, glaube ich, wenig Vereine, die sowas, glaube ich, machen. Aber das ist, denke ich, ein Weg, wie man Leute zum Spielen kriegen kann. Also von daher funktioniert die Öffnung durchaus. Also mich haben sie dadurch gekriegt. Aber das machen garantiert noch wenige, weil viele dann sicherlich noch ihren, sag mal, die Platzschonung wahrscheinlich im Vordergrund stehen.
Na gut, in Weil, also da, wo ich die Platzreife gemacht habe, hast du ja ein 9-Loch Platz, wo du ohne Platzreife spielen kannst. Die haben sogar noch Fußballgolf, also du kannst sozusagen auch über den Umweg versuchen, die Leute dann zum Platzgolf zu kriegen. Aber was man halt immer wieder raushört ist, da hat mir irgendjemand einen Tipp gegeben, dann bin ich los. Da hat mich irgendjemand mitgenommen, dann bin ich los.
Genau. Also
ich sag mal, in 9 von 10 Neugolfer kommen auf den Golfplatz, weil irgendein Golfer den mitschleift.
Ja.
Und ich sehe halt keinen, also ich sag mal, nehmen wir einfach mal das Beispiel Fußball. Ich sehe im Fernsehen Fußball, da begeistert mich irgendein Spieler und ich sage als Jugendlicher, Mensch, okay, das will ich auch mal erreichen. Gucken wir mal, was es für Fußballclubs in meiner Umgebung gibt, ja. Also die Situation entsteht ja nie. Du hast immer die Situation, ein Golfer muss einen Nicht-Golfer an die Hand nehmen und die mitschleifen. Also mit Schlag,
aber ich glaube, das wird sich, glaube ich, so schnell gar nicht ändern, weil ich meine, Fußball, wenn man sieht, ich meine, ich habe selber zwei Söhne, 4 und 8 Jahre jetzt, ich meine, jeder kriegt irgendwann mal einen Fußball schon mal geschenkt, wenn sie klein, wenn sie kaum laufen können. Es kriegt keiner irgendwo einen Golfschläger oder einen Golfball irgendwo geschenkt.
Also meine Töchter haben Golfschläger gekriegt.
Können sie auf den Hof gehen, und irgendwo Golf spielen, wo ein Fußball natürlich einfach näher ist. Das wird dann halt einfach öfters mal gespielt. Klar, deshalb, da ist Golf dann halt immer noch Randsportart.
Aber jetzt noch mal zurück zu der Frage. Also ihr findet diese Öffnung, dass sich Golfclubs auch für Nicht-Golfer öffnen, also prinzipiell erstmal überhaupt nicht irgendwas fordern, sondern einfach nur machen lassen, findet ihr prinzipiell schon gut.
Ja, also der einzige Weg wahrscheinlich, ja.
Also sozusagen, da seid ihr weit ab von der Tradition.
Ja, wenn wir die Tradition so definieren, dass man unter sich sein will, dann bin ich ganz weit weg von der Tradition. Ja.
Ich meine, dass die Regeln eingehalten werden und mein Gott, also das, um Gottes, also die Frage ist, genau, was definiert man als Tradition? Nur wenn halt Tradition kann ja nicht bedeuten, es darf kein Neuer dazukommen. So, also ich meine, die Tradition kann ja nur weiterleben, wenn Neue dazukommen, die es quasi weiterführen. Und die Frage ist, wie kriege ich neue Leute dazu, die es halt dann weitertragen können? Und ja.
Man muss es mal ganz nüchtern betrachten. Ich sag mal, der Großteil der Clubs in Deutschland, die schwimmen nicht gerade in Geld. Ja, so, das Einzige, womit sie Geld reinkriegen, ist mit Mitgliedern und ist mit Greenfee zahlenden Spielern. So, und wenn man jetzt sagt, man lässt es so laufen, wie es läuft, dann würde ich mal sagen, haben wir in 10 Jahren vielleicht noch 400 Clubs.
Wobei ich da Golfer kenne, die finden das super, super.
Ja, dann sollen sie da spielen, wo sie spielen können.
Naja, das sind aber auch dann Golfer, die das Doppelte und Dreifach an Mitgliedschaftsgebühren zahlen können.
Ja, ist ja okay. Aber ja. Es soll die geben, gucken wir uns einfach mal Berlin-Wannsee an. Ja, so. Da kommst du nicht einfach so rauf auf den Platz, geschweige denn, du kommst dann in den Club. Die Clubs soll es geben. Die haben ihre Berechtigung. Ist völlig in Ordnung. Und dann muss es die Clubs geben, die so einen Mittelweg gehen. Also ich sag mal, ein bisschen Tradition, aber sich auch öffnen. Und dann soll es auch die geben, die sich komplett öffnen und sagen, okay, wir sind nicht der Club, der über Jahrzehnte die gleichen Clubmitglieder hat, sondern der einfach mal Leute ranzieht, die aufbaut, wo einfach mal der Fluss dann vorhanden ist. Also ich sehe es bei mir selber, ich habe halt in Club A angefangen. Irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich will mal noch was anderes erleben. Welche Clubs gibt's noch in der Umgebung? Und dann bin ich zum nächsten Club gewechselt.
Also ich finde schon...
So das Prinzip Fußball, du fängst beim Kreisliga-Verein an zum Oberliga-Verein und spielst irgendwann Bundesliga.
Ja. Naja, also ja. Bei mir wird es immer Kreisliga bleiben, aber ist egal.
Ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, also sagen wir mal, wir brechen liebend gern mit der Tradition, dass man unter sich bleibt. Da bin ich doch auch schon ein Stückchen weg von dem Video, wo ich sage, Tradition gut und schön, aber man muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und auch der Zeit, in der man lebt.
Genau.
Ja. Gut, der nächste Satz ist ja wunderschön. Unsere Plätze gehören zu den besten und schönsten der Welt. Unsere Sportler spielen bei den großen Turnieren und sorgen für unvergessliche Momente. Das sind zwei Themen. Fangen wir mit den schönsten und besten Plätzen der Welt an. Wie ist eure Meinung zu den Golfplätzen in Deutschland? Sind das die schönsten und besten der Welt?
Dazu habe ich so wenige gesehen.
Also ich habe schon etliche Golfplätze gesehen, aber ich finde, das ist sowas von subjektiv. Der eine sagt, weiß ich nicht, super schöner Parklandkurs, traumhaft schön. Der nächste, weil er einen Slice hat und ständig die Bälle ins Ausschießt oder unter die Bäume schlägt, sagt, um Gottes Willen. Also das finde ich sehr, sehr subjektiv. Wir haben sehr schöne Golfplätze, Golfanlagen, sehr schöne. und die auch zu vernünftigen Preisen bespielbar sind. Aber dass wir nun die besten und tollsten der Welt haben, halte ich mal aber ganz überheblich.
Es gibt ja so ein Buch, die 100 schönsten Golfplätze der Welt. Und ich glaube, da ist nie, doch einer ist, glaube ich, drin. Oder zwei. Das wäre einmal, glaube ich, Sylt und Winston Links. Aber danach hört es, glaube ich, schon schlagartig auf. Also die besten Golfplätze, die schönsten Golfplätze. Ich kann zumindest für die britischen Inseln sprechen, weil ich mich da sehr viel rumtreibe. Es gibt super schöne Golfplätze in Deutschland. Also mein Herz geht sowieso auf, wenn ich einen Golfplatz sehe. Also egal welchen. Aber das ist eben dieses, schön, Golfplatz. Aber richtig schöne, die, wenn ich jetzt sage, spielst du Golfplatz in Deutschland oder spielst du einen in Schottland, würde ich sagen, ich spiele lieber einen halben Platz in Schottland als einen ganzen in Deutschland.
Also da ist das sicherlich komplett übertrieben, was da steht. Aber die Frage wäre ja, wollen wir die schönsten Plätze in der Welt in Deutschland haben? Weil wenn ich die Greenfields dann wieder international sehe, die in Augusta oder was weiß ich irgendwo aufgerufen werden, dann bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass so ein Platz nicht unbedingt hier ist, weil ich würde wahrscheinlich sowieso nicht hingehen. Oder würden wir trotzdem nur im Fernsehen angucken können oder einmal im Jahr oder alle 5 Jahre einmal da spielen. Das ist ja dann, ich sag mal, das schwappt dann ja mit. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kriegt man mehr Leute zum Golfen, dann sind sicherlich die Hürden erstmal müssten ja tiefer gelegt werden. Und wenn es dann mehr Plätze gibt, wo 200€, 300€ Greenfee gezahlt wird, das würde ja sicherlich nicht dazu führen, dass mehr Leute Golf spielen.
Ja, wobei ich halt auch sagen muss, dass nicht das Greenfee darüber Ausschlag gibt, ob der Platz schön ist oder nicht schön. Also ich war jetzt gerade in Andalusien, da haben wir einen Platz gespielt, der hat in der Hauptsaison Greenfee mit Card pro Pers 50€ gekostet und einen anderen Platz, der hat 120€ gekostet. So, da war natürlich schon ein Unterschied, aber beide Plätze für sich selber waren wunderschöne Plätze. Also deswegen ist halt auch immer die Frage, was empfinde ich als schön? Also ich gehe auf irgendeinen Platz und sage, oh, traumhaft. Also weiß nicht, kennt ihr dann Winston?
Also nur von den Bildern. Ich wollte mal zu den Seniorenturnier fahren, aber das hat dann nur mal terminlich nicht gepasst.
Das, was man auf den Bildern sieht. Ich war letztes Jahr auf der European Senior Tour und habe die Spieler da auch begleitet. Also der Platz ist wunderschön oder die beiden Plätze sind wunderschön. Aber die müssen nicht jedem gefallen.
Also tun wir den Satz mal ab als typisches Marketing-Sprech.
Ja, aber sowas von, ja. Ah.
Na gut, die Anführungsstriche haben wir nicht gesehen in dem Video. Ja, unsere Sportler spielen bei den großen Turnieren und sorgen für unvergessliche Momente. Ich muss mal sagen, diese Saison haben wir schon recht viele Deutsche auf den Touren, aber bisher waren deutsche Golfer, was so international angeht, doch nicht so, bis auf Martin und
Marcel. Es gibt nur zwei. Bernhard Langer und Martin Keimer.
Naja, ich sag mal, die Senior-Tour ist halt, kriegt man noch weniger mit als die normale Tour, war. Also Bernhard spielt schon super. Ja, aber
also ich gucke ja immer, ich versuche ja immer durch die Brille des Nicht-Golfers zu gucken. Und wenn ich jetzt mal so dann kriege ich vom Golfen ja nur was mit, wenn ich die Sportseiten mal intensiver mir anschaue. Und dann siehst du halt nur, wenn du was siehst, was von Martin Keimer oder Bernhard Langer. Es sei denn, ein Marcel Sieben gewinnt ein Turnier.
Aber oder hat mal richtig scheiße gespielt.
Ja, genau. Aber ansonsten sind es nur diese beiden. Du kriegst auch nichts von den Damen mit, weder auf der Ladies European Tour noch auf der LPGA Tour. Das letzte, glaube ich, ist sozusagen der letzte Putt, der auch in dem Video vorkommt von Martin Keimer beim Ryder Cup.
Ja, genau.
So. Das ist das Letzte, was womöglich die breite Öffentlichkeit mitbekommen hat und danach ist Feierabend. Danach gab es kein Golf mehr.
Ich würde ja sagen, das ist auch so ein typischer Marketing-Satz, wo man, ja, er sagt nichts. Also, ja.
Ja, ich sag mal, die Spitze, wo auch Martin Keimer jetzt mitspielt, ist ja, ich sag mal, sehr, sehr breit, wenn man sieht, einmal schafft der eine den Cut nicht, wo man denkt, wie kann der da 7 überspielen, war das andere Turnier 14 Tage später ist er unter den Top 5 mit dabei, war also da hast du natürlich auch extreme Schwankungen, aber und dafür spielt er ja auch oben immer mit dabei, also weil ich meine auch nicht anders als andere, ich meine nur weil er halt der Einzige ist, verfolgen wir ihn halt stark und dann kommen natürlich viele wieder, naja, wann hat er sein letztes Turnier gewonnen? Ja gut, aber wann haben andere sein letztes Turnier gewonnen? Aber trotzdem ist es halt im Prinzip nur er. Das, und ja, bei den anderen hängt es dann halt ein bisschen. Aber es, ja gut, es ist aber auch nicht, ja, das ist ein Randsport. Also es wird halt mehr über Fußball, über Handball berichtet.
Ja, also ich meine, es mag zwar stimmen, dass wir Spieler auf den Touren haben, aber dadurch, dass wir keine Medien haben, die das kommunizieren, die sagen hier so viel, Dings ja, wie heißt Masson, hat jetzt den 5. Platz in der LPGA gewonnen oder sowas. Also, ein 5. Platz ist schon super. Also halt man sagen, muss nicht ja immer gewinnen. Also,
es wird halt dann nur über die Titel berichtet. Ja? Und ja, über den 3., 4., 5. Platz und über eine Top-10-Platzierung von Martin Keimer wird halt nicht geschrieben, obwohl die super ist. Und
na gut, und für den, der kein Golf spielt, dann
fällt das dann nochmal hinten runter.
Genau, du kommst mit irgendeinem Namen, der halt nicht Keimer oder Langer ist, dann, aha, ja. Ach, Golf, ist ja interessant, ja.
Also, auch, ich sag ja, so ein typischer Marketing-Satz, den man nicht mal nachprüfen kann, wo man sagt, man sucht einfach im Internet, ja, welche deutschen Golfer spielen denn hier und da sind vorne mit dabei, da findet man nicht so viel.
Ja, klar. Ich meine, damals, als Boris Becker damals Wimbledon gewonnen hat, eine Steffi Graf, dann sind halt wirklich Leute zum Tennis gekommen. Aber du hast in Deutschland halt viel mehr Tennisvereine als Golfclubs. Oder wenn Dirk Nowitzki angefangen hat, da gut zu spielen, dann hat vielleicht auch Basketball mal so ein bisschen Hype bekommen. Aber dafür gibt es halt einfach, ist halt Golf zu unterrepräsentiert, dass dann eine Figur, die da mal gut spielt, wirklich viele Leute nachzieht. Aber bei Golf, bei Tennis, bei Basketball funktioniert das. Das funktioniert aber nicht bei Golf.
Muss man auch dazu sagen, dass in dem Moment, wo halt der Tennis-Hype da war, auch in den Medien der Hype da war.
Hm. Ja, und den also, gab's bei Golf halt nicht, als Keimer mal Nummer 1 war.
Den gibt's bei Golf. Also es ist ja auch nicht einfach. Also wie möchtest du ein Golfturnier medial im Fernsehen präsentieren? Ja, 72 Löcher über 4 Tage und jeder Tag irgendwie, wenn du wirklich das Turnier berichtest, nicht nur über den einzelnen Spieler, 8 Stunden, wie willst du denn das in ein vernünftiges Format packen, wo der Nicht-Golfer mal sagt, okay, das gucke ich mir mal an.
Ja, aber gab es da nicht mal auch einen Podcast, wo das mal so aus Sicht eines Lokalredakteurs mal...
Ja, wir hatten da mal...
...leuchtet wurde, wo gesagt wurde, okay, selbst wenn da einer mal spielt, dann hat da ein Lokalredakteur so 2 Seiten Sportteil Platz. So, dann muss halt der Kreisliga-Fußball da rein, dann müssen die regionalen Sportvereine rein, dann ist aus Bundesliga, zweite Liga noch was drin und dann ist einfach dafür wirklich kein Platz für den, auch für den, von mir aus, ich meine, in der Berliner Zeitung liest man auch nichts über Golfturniere, wenn da hier Ligaspiele in Berlin oder so irgendwo wären.
Also, wobei ich aber sagen muss,
dafür ist halt...
Da wäre schon Platz, aber da bewegt sich Golf oder die Golfclubs zu wenig. Also, ich kann es ja von unserer regionalen Zeitung zumindest sagen, und dass die schon berichten, wenn man die einlädt und wenn man sagt, hier, wir haben ein Ligaspiel. Und ich meine, wer weiß denn, dass es im Golf eine erste und eine zweite Bundesliga gibt und dass da Ligaspieltage sind. Es wird nicht genug gekratzt für meine Befindlichkeiten. Also die Zeitungen, die sind schon froh, wenn sie mal was anderes bringen können. Aber dazu muss man denen auch sagen, hier, wir haben jetzt Bundesligaspieltag, zweite Liga, wir sind auf Platz 2, wir könnten uns verbessern auf Platz 1 oder sowas. Das nehmen die schon an. Aber dazu müssen halt die Golfclubs aktiver werden. Und dann liest man sicherlich auch ein bisschen was über Golf in den Zeitungen.
Ja, aber ich, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, zum Beispiel auf die European Senior Tours in Winston, die Leute, die da waren, waren alles Golfer. Also zu 99,9%. Und selbst, also es war ja ein Turnier oder ist ja ein Turnier, wo du auch keinen Eintritt bezahlen musst. Ne? Und Einzugsgebiet rund um Schwerin bis Hamburg hin oder Bremen sogar ist ja relativ groß. Und da ist halt auch nicht so der Zuspruch. Also die Leute sind auch nicht unbedingt so interessiert, es sei denn, es ist die Nummer 1 bis 50 irgendwie am Start. Dann sind die Leute auf einmal interessiert.
Da möchte ich aber noch mal dazu nehmen, ich denke mal, dass viele Nicht-Golfer immer noch dieses Image von Golf im Hintergrund haben. Und was sie davon abhält. Also speziell, wenn ich jetzt an meinen Podcast mit den drei Nicht-Golfern denke, die da negative Erfahrungen gemacht haben und das halt dann auch so kommunizieren. Und negative Bewertungen werden immer mehr wahrgenommen als eine positive. Also wenn ich jetzt einen Freund habe, der hat eine negative Erfahrung gemacht mit Golf, dann werde ich dazu auch nicht mich hinreißen lassen, da mal hinzugehen. Also ich denke mal, da fällt die Abschottung bis in den 80er Jahren Golf immer noch auf die Füße. Und dieses Video reißt uns ja bekanntlich förmlich aus dem Sessel. Also uns hält es ja kaum noch auf dem Sessel hier zum Podcasten. Ja, um mal wieder den Bogen zum Video zu bringen.
Können wir ein bisschen schneller sprechen? Ich will noch auf den Platz.
Ja. Nachtgolf.
Ja. Na, ist doch lange hell.
Hervorragend. Ja. Nachtgolf macht Spaß.
Ja, haben wir auch schon mal gespielt.
Vor allen Dingen im Winter.
Ja. So, der nächste Satz ist noch, wir testen, wir untersuchen, wir schaffen Wissen. Wir organisieren, wir fördern den Nachwuchs genauso wie die Senioren. Den Breiten- und den Spitzensport. So, ich weiß zumindest, dass der DGV ordentlich Geld in die Hand nimmt, um hier Abschlagschule und solche Projekte zu fördern. Breiten Spitzensport stecke ich nicht tief genug drin in der Materie. Spitzensport frage ich mich, also da gibt es schon ein paar Initiativen, die sie machen. Sie hatten zum Beispiel für Rio dieses Team Deutschland oder sowas gegründet und dort Spieler unterstützt, die nach den offiziellen Olympia-Qualifikationsregeln nie hätten dahin fahren können. Also da finde ich, wird an manchen Stellen gedreht und geschaufelt, aber nicht so, dass es Sinn macht. Ja, was den Nachwuchs fördert, das Video spricht ja Bände. Zumindest, wir sind jetzt, glaube ich, bei Minute 1,5. Also, ich weiß nicht, Stefan und Jörg, wie das bei euch mit Nachwuchs auf dem Platz aussieht. Also, ich gehe mal jetzt von jugendlichen Nachwuchs aus, nicht Quereinsteiger. Wie doll ist denn das da bei euch?
Also, in Kalin kann ich es noch nicht so richtig beurteilen. In Wall hat es mir immer Tränen in die Augen getrieben, wenn ich junge Golfer, also ich sag mal echt Jugendliche, auf dem Golfplatz gesehen habe. Es waren halt immer relativ sehr, sehr wenige. Und Erfahrung ist, aber das ist auch irgendwo verständlich, es waren meistens dann die Kiddies von den golfenden Eltern. Oder die Freunde von denen, aber wo halt die Eltern dann halt schon gespielt haben. Aber, also Kalin kann ich nicht beurteilen, muss ich echt passen. Aber was, also ich glaube, da wird immer noch über ganzen Golfclubs hinweg relativ wenig gemacht. Aber es ist auch nicht einfach. Also ich finde es auch nicht einfach, einen, weiß ich nicht, 8-Jährigen, 10-Jährigen dazu zu bringen, wenn seine Eltern nicht selber golfen, zu sagen, komm, wir gehen mal auf den Golfplatz, lass uns das mal ausprobieren.
Also ja, wenn er nicht direkt neben einem Golfplatz wohnt, wird es schwierig.
Und das dürfte in den meisten Fällen...
Weil alle anderen Sachen nach der Schule oder so, dann suchen sich die Kinder natürlich irgendwo Ich sage wahrscheinlich Sportvereine, was natürlich auch irgendwo in der Umgebung automatisch erreichbar ist, weil das haben sie ja im Kopf und das wollen sie dann spielen und die kommen ja nicht auf einen Sport, der 50 Kilometer weit weg ist. Ich meine, da ist ja die Verbindung gar nicht da. Und also ich meine, für Malo, wo ich in Berlin spiele, habe ich jetzt auch keinen Einblick, was da in die Jugendarbeit konkret ist, aber zumindest weiß ich, dass es auf jeden Fall einen Jugendtrainer dort auch gibt und auch der Pro mit Jugendtraining macht. Weil beim letzten Turnier, wo ich da mitgespielt habe, hatte ich in meinem Flight auch ein, jetzt das Alter nicht falsch sagen, 13-, 14-Jährigen dabei. Hat super Spaß gemacht, mit dem zu spielen, weil wo ich auch gedacht hätte, Mensch, wenn ich in dem Alter hätte anfangen können, wäre das schön gewesen, weil der hat mein Handicap gespielt und da sieht man manchmal, was man in dem Alter schon alles spielen kann und dann gibt's ja auch noch Jüngere. Aber das sind dann natürlich in dem auch irgendwie von Eltern und Freunden irgendwo mitgenommene, die dann halt damit angefangen haben. Aber es sind natürlich absolut in der Minderheit. Also da gibt's wirklich nicht bei den Turnieren, wenn man da mitspielt, nicht viele Jüngere, die wirklich dabei sind. Definitiv.
Ja. Also die Geschichte mit Golf und Schule finde ich sehr gut, aber das müsste dann wirklich durchgezogen werden. Also ich weiß es von einer Brandenburger Schule, wo das mal, ich glaube, ein Schuljahr oder ein Halbjahr als AG angeboten wurde. Und das lief wohl relativ gut an. Das Interesse wurde aber immer weniger. So, da muss man aber auch, da muss man natürlich dann auch sagen, also da muss man dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt als Kind sage, ich probiere das mal aus, aber meine ganzen Freunde spielen Fußball oder irgendwas anderes, Handball, wir müssen ja jetzt nicht immer Fußball nehmen, dann ist halt auch irgendwo klar, gut, wahrscheinlich werde ich dann eher den Weg gehen, den meine Freunde mitgehen und ich werde mich jetzt nicht als Einziger in die andere Richtung bewegen.
Also ich sage immer, weil du Schulen angesprochen hast, da haben wir jetzt hier in Berlin mal, was halt nicht einen Versuch gemacht, aber also der Stefan Viertel von Capital Koskov, wo ich auch mit dabei bin, wir wurden angesprochen hier zu dem Turn- und Sportfest. Da gab es irgendwie so eine Aktion Berlin Turn Bund und da wurden wir angesprochen als Crosskäufer, ob wir nicht hier auch irgendwie für Schulen oder für auch immer so ein bisschen Schnupperkostgolfen mal zur Verfügung stellen wollen. Und wir sagten, ja, klar, also sperren wir uns nicht, klang interessant und ist ja auch immer gut für uns als aus der Crosskolf-Szene an Kontakt irgendwie ranzukommen. Und wir haben gesagt, naja gut, wenn sich Schulen interessieren, haben uns da zwei Tage irgendwie dafür zur Verfügung gestellt und wir dachten, naja, vielleicht bucht uns ja gar keine Schule, die das irgendwie mal mit den Schülern ausprobieren will. Aber wir wurden von zwei Schulen wirklich gebucht, wo wir dann jeweils zwei Vormittage hintereinander so eine Stunde Schnupper-Cross-Golf gemacht haben und dann ein Turnier auf dem Schulgelände mit denen gemacht haben und kam auch super an. Also da waren noch wenige, die vorher schon mal einen Schläger in Hand genommen hatten. Also es wurde angenommen, nur es war jetzt natürlich nicht das Platzgolfen, das ist klar. Also es war dann halt quer über den Schulhof dann so ein paar Bahnen angelegt und mit halbwegs einfachen Zielen, aber die waren schon mit Begeisterung dabei. Also wenn man es halt, ich sag mal, anbietet, ich glaube schon, dass es angenommen wird. Aber wie gesagt, es ist halt nicht der klassische Schulsport.
Ja. Ja, man muss es dann aber auch kontinuierlich machen, auch wenn es mal das eine Flaute gibt.
Einmal dieses Schnuppern. Ich meine, wenn wir jetzt mal hingehen würden und fragen würden, wer von euch ist mal irgendwo zu einem Golfclub gefahren, wird es keiner gemacht haben, da bin ich mir relativ sicher. Aber zumindest konnten sie den Kontakt mal herstellen und naja gut, wer weiß.
Wobei ich auch glaube, auch wenn ich selber noch nie Crossgolf gespielt habe, aber ich glaube, die Variante über den Crossgolf dann die Leute zum Platzgolf zu bekommen, ist wahrscheinlich leichter. Also wir reden jetzt immer von jungen Leuten, ne? Ist, glaube ich, leichter, als zu sagen, kommt mal auf einen Golfplatz.
Ja, also wenn ich so lange Hosen anziehen, Poloshirt. Das zählt ja alles mit rein. Also du hast ja, wenn du auf dem Golfplatz Golf spielen willst, kommst du ja schon wieder mit der Kleideretikette, keine Blue Jeans und bla bla bla. Das hast du ja alles beim Crossgolf nicht. Also diese Reglementierung ist wesentlich geringer.
Gut, aber das sehe ich wirklich als Also das finde ich völlig überbewertet mit der Kleidung, weil wenn ich irgendeinen Sport betreibe, selbst wenn ich jetzt sage, ich will mir den nur mal angucken, gehe ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie Bodenturnen machen will, mit einer Jeans dahin.
Du kennst die Jugendlichen nicht.
So, ja, aber also ich denke mir einfach mal, wenn ich irgendwie Sport betreibe, dann ziehe ich mir auch irgendwie was Sportliches an.
Na gut, aber du kommst mit einer Jogginghose auch nicht auf den Golfplatz. Und es ist eine Sporthose.
Ja, du kommst, wie gesagt, in meinem alten Club kommst du auf den 9-Loch-Platz auch mit einer Jogginghose.
Ja,
aber da musst du das Ding bloß umdrehen. Was sagen dann die Golfer, die Alteingesessenen, ja, die dann den neuen Golfer mit der Jogginghose sehen? Das ist ja nämlich die andere Seite der Medaille.
Würde ich Stefan jetzt aber definitiv zustimmen. Also Kleiderordnung ist, glaube ich, auch das geringste Problem, weil wenn man Blut geleckt hat, dann...
Ja,
wenn ich Tennis spielen würde, würde ich mir auch Tennisschuhe kaufen, würde nicht mit Joggingschuhe spielen, würde man wahrscheinlich auch... Also das macht man dann, glaube ich, schon. Aber die Frage ist ja, kann ich erstmal davon infiziert werden und die Sportart erstmal gut finden?
Ich sehe das ja aus der Erfahrung, dass ich, außer jetzt in den Ferien, 250 Jugendliche um mich rum habe. Und das ist ein Thema, definitiv. Wenn du zu dem Kro sagst, du kannst dahin, du kannst da mitspielen, aber du musst eine Stoffhose anziehen, ein Polohemd, das Hemd kommt in die Hose, ist wenigstens 80% schon weg.
Okay, Hemd in der Hose zum Beispiel habe ich nie Probleme gehabt. Also ich meine, da wurde bei uns noch nie drauf geachtet. Also meine.
Nein, ich habe das jetzt so überspitzt gesagt, aber.
Ich glaube, weil so streng ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Also.
Ja, aber ich habe das jetzt so überspitzt gesagt, aber du verlierst in der Richtung schon jede Menge. Die möchten sich ausprobieren. Und zwar ohne Reglementierung.
Ja, okay. Genau,
aber also,
dann brauchen sie eine Jogginghose und ein T-Shirt und ein paar Turnschuhe. Punkt.
Und die Möglichkeit, auf dem Platz spielen zu dürfen.
Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, und da ist aber eher das Problem, dass die Golfplätze, zum Beispiel in Berlin, du hast im Umland Berlin Golfplätze. Selbst in Berlin heißt das teilweise eine Stunde fahren. Wenn ich irgendwo Fußball spielen will, wenn ich irgendwas anderes machen will, dann habe ich kurze Fahrwege. Wenn ich schwimmen will, habe ich kurze Fahrwege. Da ist der Vorteil vom Crossgolfen ganz einfach, dass ich dann sagen kann, ich treffe mich halt in der Stadt, ich treffe mich halt da irgendwo und habe halt diese weiten Wege, um erst zu dem Golfplatz zu kommen, weil es wurden ja die 800 Golfplätze angesprochen. Ich habe halt, es ist halt ein Zeitaufwand. Ich muss erstmal den Golfplatz finden, da hinfahren. Das ist das, finde ich, ein viel größeres Hindernis als Kleiderordnung oder so weiter. Das sehe ich nicht. Wenn ich hier 5 Kilometer einen Golfplatz in der Nähe hätte oder in der Stadt mehrere Möglichkeiten zum Golfspielen wären, ich glaube, ist die Kleiderordnung das geringste Problem. Dann würden noch mehrere spielen. Aber wenn ich jetzt sage, wer dann Mitte irgendwo wohnt oder sage jetzt so, jetzt musst du 40 Kilometer durch den Stadtverkehr durch Berlin und wenn du Pech hast, brauchst du 1,5 Stunden, ja, dann fährt er nicht zum Golf.
Ja, ist ja ähnlich wie bei mir. Ich habe zwar keinen Stadtverkehr, aber ich brauche trotzdem 1,5 Stunden, bis ich zum Golfplatz finde.
So, und das Hindernis ist dann eher die Möglichkeit, also um überhaupt wohin zu kommen, wo ich Golf spielen kann. Ich meine, dafür müsste es mehr Plätze, Mario, so wie bei dir in Elster geben, wo man einfach mal Golf spielen kann, wo der Rasen von mir aus dann noch Wildwuchs ist, wo Leute einfach mehr Golf spielen können. Das wäre, denke ich mal, eine super Möglichkeit, um auch Leute zum Golfen zu kriegen, wo sie es einfach ausprobieren können, ohne weite Wege. Das ist ja selbst, wenn ich mal golfen will, dann überlege ich ja auch, scheiße, eigentlich musst du dir einen halben Tag frei nehmen, weil ich muss hinfahren. Dann, ja, da hab das Glück, dann mal muss man keine Startzeiten buchen, man kann wirklich hinfahren, dann wartet man mal 10 Minuten und dann ist man dran. Aber so, dass man schon spontan hinfahren kann, aber ich muss hinkommen, dann spiele ich da 2-3 Stunden, ich meine, da kostet ja auch ein bisschen Zeit, dann muss ich wieder zurück, also ein halber Tag weg. So, und die Zeit haben andere Sportarten, ich sag mal, die Vorbereitung haben einfach andere Sportarten nicht.
Ja, Basketball kannst du an jeder Ecke spielen.
Wenn wir jetzt über Crossgolf sprechen, natürlich da auch nicht. Und deshalb stimmt das als Einstieg, was Stefan gesagt hat, glaube ich, definitiv. Also darüber kann man, glaube ich, definitiv Leute ziehen. Bei mir hat es ja auch funktioniert.
Ja, siehst du? Sag ich doch.
Siehst du? Genau.
So,
Lass uns also mal, was auch spannend ist, wäre halt einfach auch so eine Geschichten wie, also für die Öffentlichkeit sowas wie Shipping Areas. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie einen neuen Lochplatz spielen zu können, sondern einfach mal sich hinzustellen zu können und mal einfach zu probieren. Ja, aber gut, da wird halt, wir haben halt das Problem, dass die Golfplätze nicht unbedingt in der Stadt sind. Und die meisten dann darauf angewiesen sind, dass sie einen Fahrbahnuntersatz brauchen und wenn sie noch nicht 18 sind, dass sie noch jemanden haben, der sie dann von A nach B bringt. Aber gut, das ist ja auch der dritte Schritt.
Ja, dann hast du sozusagen die Summe der Probleme.
Ja, aber gut, ja, die hast du bei dieser Sportart einfach. Das ist genauso, wenn du sagst, segeln. Segeln kann ich auch nicht überall.
Naja, ich brauche bloß 50 Meter laufen.
Ja,
das ist aber, wir wieder.
Ja, ihr seid halt in der Großstadt, dafür habt ihr die Großstadt, ja? Da muss ich beifahren.
Selbst wir können in der Großstadt auch segeln, aber ich muss dann trotzdem zur Havel.
Ja,
oder
nee,
zum
nee, ihr müsst bloß warten, dass es wieder gewittert.
Nein, aber das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, neben den Traditionen, Einstiegshürden, definitiv, glaube ich, auch eine Hürde, die es einfach gibt, dass der nächste Golfplatz bei vielen Leuten einfach
am Arsch der Welt ist.
Und einfach die Antwort, also einfach die Zeit, die man investieren müsste, dem schon, ich sag mal, wirklich dagegen spricht, diese Sportart auszuführen, beziehungsweise auch nur mal zu schnuppern.
Und dann kommt
das wird ein bisschen unterschätzt, was jetzt Platzreife und Kleiderordnung angeht. Ich glaube, dass das gar nicht der Hauptproblem ist, sondern dass halt einfach keine Plätze irgendwo in der Nähe ist.
Ja. Und du hast halt das Problem, dass du sagst, okay, du musst, selbst wenn du sagst, du bist nur eine halbe Stunde unterwegs, plus 4,5 oder 5 Stunden spielen, dann sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich am Wochenende rausgehe, dann ist der Tag zum Golfen verplant.
Ja, ist so. Bei mir ähnlich.
So, und wenn ich einem 14-Jährigen sah, wir gehen zum Golfen und der sagt dann, wie 6 Stunden jetzt? Nee, bloß nicht. Also 2 Stunden ist ja okay, aber 6 Stunden mit einem Thema, wo ich nicht weiß, ob mich das überhaupt interessiert?
Wird schwierig.
Mhm.
Gut, aber dann kommen wir gleich noch zum nächsten Satz. Der passt nämlich da noch mit drin. Inklusion ist eine Selbstverständlichkeit und Golf kennt keine Schranken. Und da hat Rüdiger geschrieben, außer den DGV-Ausweis und die Platzreife. Ja, und da bin ich voll auf seiner Linie. Denn der DGV-Ausweis und die Platzreife haben mich 15 Jahre lang von jedem Golfclub ferngehalten. Oder von fast jedem.
Aber sieht doch schick aus.
Nee, ich habe nicht dieses R. ja, weil der nächste Platz ist hier am Arsch der Welt. Egal, wo ich hinfahre, nach welche Seite, nach Norden, nach Süden oder nach Osten. Ach nee, nach Westen. Osten haben wir nicht mehr. Da kommt erst in Polen wieder was. Und ja, also da stimme ich Rüdiger voll zu, dass wir uns immer noch separieren als Golfer. Du musst halt diesen Ausweis haben und du musst die Platzreife haben, um spielen zu können. Mit Ausnahmen wie in Malo oder in Wall mit diesen öffentlichen neuen Lochplätzen. Das ist aber erst eine Entwicklung der letzten 7, 8 Jahre. Also früher gab es das nicht. Was ich gesucht habe, auf Golfplätze spielen zu dürfen, wo nicht diese Plastikkarte vorausgesetzt war oder die Platzreife, die konnte man an einer Hand abziehen.
Ja.
In der Umland Berlin kenne ich einen, der das macht. Das Wilkendorf oben, aber auch nur unter der Woche und auch nur auf einem Platz. Also da kann man von Montag bis Freitag, glaube ich, so war das immer, den 18-Loch-Platz zumindest bespielen, ohne Karte, ohne Platzreife. Aber die haben halt auch 2 18-Loch-Plätze, deshalb machen sie dann unter der Woche den einen auf dafür. Aber ja, so einen anderen kenne ich Umland Berlin oder ich glaube im ganzen Ostdeutschland ja nicht, wo man ohne Karte spielen kann.
Ja, also es gibt den einen oder anderen, aber dann muss ich mich ja schon mal mit dem Thema im Vorfeld beschäftigen. Also das Problem ist doch, wenn ich irgendeine andere Sportart betreiben will, dann geht das meistens ohne irgendwelche Clubzugehörigkeit erstmal. So. Wenn ich Golf spielen will, und ich will jetzt überall Golf spielen, dann muss ich halt irgendwie in irgendeinen Club. Ob ich will oder nicht.
Es sei denn, du bist Ausländer, dann musst du es nicht.
Ja, gut, okay. Wir reden ja jetzt von den, wir wollen ja mehr Mitglieder oder mehr Einheimische in die Golfclubs kriegen. Also das ist ja wohl das der Plan dieses Videos oder so. Also
ja, hat doch funktioniert. Wir treten jetzt alle noch in den zweiten Club ein.
Also ich brauche mich nicht um die Spanier kümmern, weil die sind in Spanien in einem Club, wenn sie dann in einem Club sind.
Wollte ich gerade sagen. Und in Großbritannien ist es ja auch so. Also die meisten Golfspieler sind Clublose. Wobei,
aber das Problem ist, da muss man auch mal andersrum sehen. Am liebsten würde ich auch in gar keinem Club sein und immer spielen, da wo ich will. Auf der anderen Seite, wovon finanzieren sich zum größten Teil die Clubs? Von den Mitgliedern.
Das ist Henne-Ei.
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil ich bin ja auch kein Fan davon, nur ich meine, seitdem ich da jetzt auch in einem Club bin, sehe ich ja manchmal auch, versuche ich auch manchmal den, ich sag mal, so aus Sicht des Clubs ein bisschen zu sehen. Ich meine, die so eine Pflege ist schon intensiv. Und ich meine, das habe ich auch schon mal mitbekommen, wie man den Platz dann auch wieder mal schön hinkriegen kann, was wirklich dann viel Arbeit gekostet hat und Geld kostet. Und auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht so wäre, wenn man überall spielen könnte, wo man ist, was ich ja tendenziell auch begrüßen würde, aber so jetzt sehe ich hier in Berlin ja auch einige, gibt's ja auch einige Clubs, wo ich Startzeiten buchen muss. So, und ich wollte neulich auch nämlich einmal hin, weil wenn man es jetzt umkehren würde, wenn das jetzt alles nicht so wäre, wenn ich hingehen könnte, wo ich spielen würde und es würden, ich sag mal, mit einmal ein paar, sag mal, 50, 100.000 Leute mehr Golf spielen wollen, ich wollte einmal auch spontan hier in Berlin mal irgendwo hin, da habe ich gedacht, ach, schönes Wetter, probierst du mal einen neuen Platz aus, gucke drauf, ja, Startzeiten buchen Pflicht, gucke drauf, die nächsten zwei Tage, eigentlich ausgebucht. Ich meine, es gibt halt immer noch ein paar Plätze, wo man das nicht machen muss, aber es gibt wirklich einige, sobald da schönes Wetter ist, wenn es da klar ist, dass früh um 9, 20 Grad, 25 Grad ist, dann sind einfach von 9 bis 12 Uhr die Startzeiten weg. Was ja auch blöd ist, Startzeiten vorher buchen zu müssen. Aber die sind einfach dann weg. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass alle einfach so spielen würden, würde es ja gar nicht mehr funktionieren. Also das heißt, dass ich das jetzt vertrete, dass das diese Reglementierung gibt. Aber ich glaube, wenn man es anders machen würde momentan, würde es nur funktionieren, jetzt mal überspitzt, wenn es mehr Plätze geben würde. Weil es ja nicht jetzt schon für die im Club sind und die spielen wollen und die ja dafür auch bezahlt haben, wenn man es jetzt wieder aus der so sieht, eigentlich schon kaum Möglichkeiten dann wieder gibt, irgendwo unterzukommen und zu spielen.
Also ich habe beides erlebt. In Weil war es so, wir waren halt immer eine Truppe, auch in Weil schon. Wir sind jetzt auch wieder ein paar Leute, die immer zusammen spielen. Und in Weil war es so, da konntest du halt am Donnerstag sagen, pass mal auf, wer ist am Samstag, Sonntag mit dabei? So, wir sind halt immer Samstag, Sonntag draußen. So, hat funktioniert. Jetzt in Kalin ist es so, du gehst am Samstag raus und musst am Samstag schon für nächsten Samstag buchen. Und am Sonntag für nächsten Sonntag. Und du kannst halt immer nur für 7 Tage im Voraus, ne? Also von Samstag bis Samstag. Und der Platz ist, wenn du dann, ich sag mal, mittwochs guckst, ist der voll und sie haben bestimmte Startzeiten geblockt für Gäste. Aber er ist halt voll, so. Und wenn du das nicht machen würdest, dann würde der teillose Chaos ausbrechen. Weil dann alle um 9 kommen, weil sie alle früh wollen oder sie kommen alle spät. Also das kannst du nicht machen, das geht nicht.
Aber gut, das ist dann aber eine Organisationssache. Also ich sag mal, wenn sich jetzt über die nächsten Jahre rauskristallisiert, Berlin braucht dringend noch einen Golfplatz. Dann wird der sicherlich auch gebaut. Oder, gut, Deutschland ist das mit Genehmigung, bla bla bla, bisschen schwieriges Pflaster. Aber ich sag mal, wenn der Bedarf da ist, dann gibt's sicherlich auch jemanden, der sagt, ich decke diesen Bedarf.
Ja, aber trotzdem wirst du nicht, also ich sag mal, wenn alle in und um Berlin am Samstag Golf spielen wollen würden, in den Golfplätzen, die wir hier haben, kriegst du nicht alle unter.
Genau, weil das Problem wäre ja, dass die schnuppern und die anfangen, weil die mal sagen, Wochenende schönes Wetter. So, ich gehe mal auf den Golfplatz. Die kommen ja mit denen ins Gehege, die natürlich als Clubmitglieder sagen wollen, ich will jetzt spielen. Und ich sag mal, da wäre, ich meine, da kann es eigentlich nur, was Stefan vorher auch gesagt hat, dann müsste es halt so eine Chipping-Areas oder so eine einfachen Plätze
einfache Hackerwiesen für die Anfänger.
Genau, es müsste, also Mario, dein Projekt in Elster, kann ich nur, das müsste tausendfach irgendwo woanders verbreitet sein und so eine Plätze geben, wo halt, ich sag mal in Anführungszeichen, dann die, die mal so spielen wollen, wo die das können, dann sind die Plätze, die teuer bezahlt sind, wie gesagt, was Stefan vorhin meinte, in den Stufen, es muss Wannsee geben, es muss die anderen geben, aber momentan ist es halt so, dass die Frischlinge, sag ich mal, die anfangen zu spielen, ja mit denen in den etablierten Clubs kollidieren würden. Und dann wird es nie funktionieren. Und dann hat man halt, dann entsteht natürlich auch das Bild von diesem elitären Golf. Es müsste halt diese Einsteiger-Golfplätze geben. Es müsste genau diese Chipping-Areas, diese Driving-Ranges, diese, ja, wie auch immer, ein paar Bahnen geben, wo man sich ausprobieren kann, wo man spielen kann.
Rein theoretisch.
Die viel mehr.
Eigentlich müsstest du sagen, wenn du jetzt, bleiben wir mal in Berlin, wenn du jetzt hier im Umland von Berlin einen Golfclub betreibst, ich muss irgendwo noch eine Hackerwiese betreiben. Oder die Clubs in und um Berlin müssten sich zusammentun und sagen, okay, wir kriegen die Leute ja nicht hier raus auf den Platz, weil sie denken, es ist elitär oder es ist zu weit. Also muss ich irgendwie auf dem Tempelhofer Feld oder wo auch immer ein größeres Area buchen und sagen, okay, hier biete ich Golfen für Nulle Wehr an zum Reinschnuppern. Und also, das dann auf einer klassischen Wiese, Feierabend.
Ja, ohne ich sage, es muss ja nicht mal für Nulle Wehr sein. Also die meisten sind ja auch bereit, dafür zu bezahlen. Es ist ja nicht so, dass die nicht bezahlen wollen würden. Ja. Aber es fehlt. Ja, es ist so der Punkt, der mir gerade gekommen ist. Eigentlich müsste der DGV das ganze Geld, was sie hier immer für diese Marketing-Videos und bla 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 rausschmeißen, nehmen in den Städten. Also ich meine, wenn man erstmal in den Metropolen anfängt, eine Wiese pachten und dort Schnupperplätze anbieten. Das Geld wäre da sinnvoller angelegt als hier für dieses erstklassige Video.
Ja, weil man damit Leute Schläger in der Hand nehmen, Bälle schlagen, wie du sagst, als das erste Mal der Ball geflogen ist, dann kommt vielleicht der Virus, dass es schön ist. Man muss es halt, Golf ist halt eine Sportart, die man praktisch erleben muss.
Ja.
Ja. Wenn ich ein Video sehe, dann reizt mich das nicht. Und hätte ich damals das Video gesehen, Mario, wäre ich nicht zu dir zum Crossgolfen gekommen, wäre ich nicht irgendwo in den Golfclub gegangen. Das bin ich dadurch, weil halt mal irgendwo ein Ball geflogen ist. Wa? Und das ist logischerweise so. Dass man muss es erleben und dann macht entweder Spaß oder es macht nicht Spaß. So, und dann gucke ich halt, wie ich das weitermache. Ich muss überhaupt Leuten, die Golf spielen wollen, die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Und da sind Hackerwiesen, wie du es gesagt hast, oder ein Driving Range oder ein Kurzplatz. Ja, ohne Etikette, ohne irgendwas, eine super Voraussetzung.
Also ich hab selber mal Kollegen mitgeschliffen zu so einem Schnupperkurs und im Endeffekt war es dann nachher spannend. Wir haben uns auf dem Putting Green haben wir uns rumgetrieben, wir haben ein bisschen Bunkerschläge geübt und gut, wir konnten oder sind dann zwar in den neuen Loch runtergegangen, aber schon alleine die Erfahrung dann in diesen Bereichen, also auf der Driving Range. Und wenn man das halt ein bisschen schicker aufbereitet und daraus ein Parcours macht, glaube ich, kannst du die Leute schon eher dazu begeistern, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich den Ball aus diesem Bunker rausbekommen und lass uns doch mal rübergehen auf den großen Platz. Ja? Oder nimm mich doch das nächste Mal mit oder so. Oder lass uns mal gucken, ob es hier Golfplätze gibt. Ich will mir das mal auf einem richtigen Golfplatz anschauen. Ja, also denke mal, das ist der richtige Weg oder wäre einer der richtigen Wege.
Also für mich muss ich sagen, für mich hätte es nicht funktioniert, wenn ich nur auf einer Driving Range hätte spielen dürfen. Also das finde ich ziemlich stupide, weil es fehlt das Ziel für mich. Also dieses, du musst diese Bahn spielen und der Ball muss am Ende in das Loch fallen. Und das hast du ja auf der 3-Million nicht. Du hast nur
oder du kannst, Maschine. Doch, du kannst, na, ja, doch, du kannst es aber so gestalten.
Also du bewegst dich aber nicht. Du bist immer an derselben Stelle und wenn du 50 Bälle da hinten versucht hast, in die Badewanne zu spielen, ja. Nee, es fehlt dieser, sicherlich irgendwann wirst du das Scheißding da hinten mal treffen, aber der Weg fehlt. Also das, was ja Golf eigentlich auch ausmacht, du bewegst dich über den Platz Und das finde ich schon, dass man das den Neugolfern auch zeigen muss. Selbst wenn es über eine Hackerwiese ist.
Ja, aber das ist dann wieder zeitintensiver. Also wenn ich sage, und du brauchst viel mehr Platz. Also die Frage ist ja, wenn ich einen 3- oder 4-Loch-Platz irgendwie gestalte, überleg mal, was du an Platz brauchst.
Na, so viel brauchst du da nicht. Da geht jeder Stadt
vor. Oder ist Helmpflicht.
Naja, komm, so gefährlich ist Golf nur auch nicht, wie immer getan wird. Also im Skisport sterben jährlich mehr Menschen als beim Golf weltweit. Also, ja, und wann hast du den Skiführerschein gemacht? Also, nee, also ich sag mal, immer vorausgesetzt, du hast keine Idioten.
Ah. Ich würde sagen, es müssen ja keine 300, 400 Meter Bahnen dann sein. Ja. Also das geht schon mit kürzeren Bahnen relativ gut. Da braucht man, also so groß muss das Areal nicht sein. Und wenn ich sehe, du hast Tempelhofer Feld angesprochen, was da für ein Areal zur Verfügung stehen würde, da kriegst du ja Schnupperwiesen ohne Ende drauf.
Ja, locker.
Das wäre dann, finde ich, wieder Verschwendung. Also dann, wie gesagt, dann viel lieber sowas anderes. Aber na gut, das haben wir leider nicht zu entscheiden.
Lass uns mal zum Fazit kommen. Also das Video finden wir alle so knorke, dass wir es nicht nochmal angucken. Wie würdet ihr das Geld sinnvoll verwenden, wenn ihr sagt, ich kriege jetzt hier ein paar Millionen und ich soll jetzt was für Golf tun?
Haben wir das mal beantwortet?
Ja, ne, als Zusammenfassung, als Schluss.
Ich Stefan. Denke, wir drei machen eine Weltreise und spielen Golf.
Nein, wir wollen ja was für Golf tun. Wir wollen ja unseren Virus weitertragen. Ist ja eine infektiöse Krankheit.
Dann musst du den Golfsport dahin bringen, wo die Menschen leben. Und darüber reden wir die ganze Zeit. Also du musst den Leuten vor Ort, komm wieder zum Fußball, der Bolzplatz an der Ecke, auch wenn das immer weniger werden. Aber so haben die meisten irgendwie mit dem Sport angefangen. Und so musst du den Leuten, der Golfplatz muss zu den Leuten kommen. Wie auch immer das dann gestaltet sein muss. Also es muss kostengünstig sein, es muss nicht pflegeintensiv sein, aber es muss die Leute neugierig machen. Die Leute, die dann vorbeilaufen. Also ich sag mal so, wenn du guckst, so Skateboard, Halfpipe und so eine Geschichten, die irgendwo in der Landschaft stehen. So, genau, wenn die irgendwo stehen. Du läufst da 14 Mal vorbei und dann siehst du irgendwelche Leute, die da mit ihren Skateboards unterwegs sind und irgendwann sagst du dir vielleicht auch, okay, probier ich mal aus. Die Chance hast du ja beim Golf nicht. Du kommst ja nirgends vorbei als Fußgänger und siehst da Golfer spielen und sagst, oh, was machen die denn da? Also man muss das Geld, was wir jetzt sozusagen in den Topf haben, müsste man dann in Wiesen bringen, investieren, die bei den Leuten sind.
Jörg.
Andere Chance sehe ich nicht.
Deine kurze Zusammenfassung?
Kann ich nur unterstreichen, was Stefan gesagt hat, weil das war ja auch zumindest aus eigener Form mein persönlicher Weg. Wenn du in Elster nicht den Crossgolfplatz da gehabt hättest und ich durch meine Eltern öfters in Wittenberg gleich daneben gewesen wäre und in Elster hätte Golf spielen können, wäre ich garantiert nicht zum Golfen gekommen. Weil auch wenn ich in Berlin wohne, ich glaube, mich hätte nichts dahin getrieben, der Platz in Elster, der nicht viel weiter weg ist. Aber gut, da ich am Wochenende öfters dort in der Nähe bin, hat mich dann einfach zum Golf gekommen, weil ich dort ohne Probleme mit einem Schläger am Wochenende mal kurz für 1-2 Stunden hinfahren konnte, ein paar Bälle schlagen konnte. Und dann hat man irgendwann gemerkt, Mensch, heute fliegt er nicht nur 50 Meter, heute fliegt er 60 Meter. Und heute habe ich über den Baum geschlagen und heute schaffe ich es über die Hecke, wo ich ja früher immer vorher liegen geblieben ist. Also man hat dann die Verbesserung gesehen und ich glaube, erst nach 2 Jahren Crossgolf-Spielen dort habe ich überhaupt mal drüber nachgedacht, hier auf den Platz zu gehen, weil ich halt es einfach ausprobieren konnte. Und weil ich halt genau diese kostenlose Trainingsmöglichkeit bei mir in der Nähe hatte. So, also deshalb kann ganz klar sagen, es müsste viel mehr so eine Schnupperplätze geben, ähnlich wie wir es eben schon gesagt hatten. Und das ist ja auch sicherlich ein Grund, weil du von Schottland oder England generell angesprochen hast, wo die mit Baukleidung da spielen. Jedes Dorf, hast du ja schon mal gesagt, aber hat da einen Golfplatz.
Und der Platz ist meistens
jedes größere Dorf.
Ja.
Und weil es dort halt einfach überall Golfplätze gibt.
So, ja, weil auch jeder spielen darf.
Ja, das ist jetzt die Frage, wa? Henne oder Ei? Also
Ja, klar.
Wenn du hier mehr Plätze hättest in Deutschland, würde wahrscheinlich auch mehr Leute spielen können, weil du dann halt, das meine ich ja mit der Reglementierung von, was, du hast begrenzte Clubs, du hast begrenzte Startzeiten, irgendwie musst du das ja kanalisieren. Hättest du hier wahrscheinlich in Deutschland nicht 800 Plätze, sondern ich übertreibe jetzt mal 3000 Plätze.
Platz hätten, wa?
So, hättest du vielleicht diese Zugangsvoraussetzungen, über die wir uns heute beschweren, teilweise, hätten wir die vielleicht nicht, dann hätten wir vielleicht Zugangsvoraussetzungen wie in Schottland. Weil, wenn du jetzt mal ausrechnest, Fläche, Einwohnerzahl in Schottland zu Golfplätzen, wie viele Golfplätze hier in Deutschland dann hinpassen könnten oder es geben würde. Deshalb kannst du in Schottland so einfach spielen, was du hier nicht kannst. Weil einfach wir gar nicht so viel Plätze haben. Ich meine, wenn jedes Dorf oder jede kleinere Stadt irgendwie einen Platz in der Nähe, einen Golfplatz in der Nähe hätte, würde Golf in Deutschland auch einen ganz anderen Stellenwert haben. Dafür hat Deutschland halt...
Ja, das hat aber auch was mit der Historie zu tun.
Also ja, natürlich, aber ich meine auch, weil wir immer da über Schottland sprechen und sagen, da kann man das. Ja, klar. Ja. Da rennen aber auch nicht, ich sag mal, da stehen am Abschlag halt nicht, ich sag mal, jede 10 Minuten in Startzeiten getaktet die Leute, sondern...
Nö, du fährst dann 10 Kilometer weiter ins nächste Dorf, wenn dann ein Turnier ist,
genau. Und spielst da. So, und dann wird der Platz aber auch nicht, ich sag mal, dann ist er nicht so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, abgenutzt, rumgehackt, weil einfach der auch nicht so oft bespielt wird und ich mit den Startzeiten auch kein Problem habe. Also ich glaube, das bedingt das schon ein kleines bisschen. Und deshalb kann man, glaube ich, das Modell von Schottland auch nicht unbedingt hier übertragen. Ist bis auf den Punkt, wenn man es verbreitern will, gibt den Leuten Spielmöglichkeiten. Das ist, und dafür wäre das Geld, glaube ich, besser investiert gewesen.
Ja, an der Stelle würde ich dann den Punkt machen und Rüdiger danken für seinen Artikel, seinen Beitrag. Und möchte mich hier an dieser Stelle bei euch beiden noch bedanken für den netten Abend. War schön, ja, wieder mal über Golf
quatschen. Hat Spaß gemacht.
Definitiv. Ja. Einmal nicht nur als Zuhörer, sondern
auch. Ja, das können wir sicherlich mal irgendwann ausweiten. Wenn, also ich sag ja, ich habe Themen noch auf der Pipeline. Mir fehlen halt immer die Gesprächspartner. Ich habe das Thema, was eigentlich dran war ein Thema mit Golfpros. Plus die haben Hochsaison. Da komme ich momentan nicht ran und wenn die dann Feierabend haben, dann haben die Schnauze voll, dann wollen die ihre Ruhe haben, kann ich nachvollziehen. Ja, das nächste Thema ist auch vorbereitet, ähnlich, auch ein Golfer, der nach ein Geschäft nebenbei hat und auch gerade Hochsaison. Und deswegen danke an Rüdiger für den Artikel und für euch beiden, dass wir uns heute mal so schön austauschen konnten. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch allen einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer. Und tschüss.
Und tschüss.